Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur Board Game Theory. Spiel ist vorbei, alle Folgen abgehandelt. Endlich wieder zurück zum normalen Programm. Und was hatten wir lange nicht mehr? Wir hatten lange nicht mehr einen Titel aus der BGG 100. Und wer weiß, wie lange da noch Spiele drin sind, die wir besprechen wollen. Deswegen müssen wir uns da weiter vorarbeiten. Und das mache ich wie immer nicht alleine. Deswegen ist heute mit dabei der Dennis. Hi Dennis.
Salve.
Und der Simon mal wieder. Hi Simon.
Servus.
Ja, schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben, um über ein Spiel zu sprechen, was sicherlich aber noch eine ganze Zeit lang in der BGG 100 sein wird, auch in den oberen Plätzen, nämlich Brass. Und zwar reden wir dann natürlich direkt über Brass Birmingham und Brass Lancashire. Ja, und gucken uns mal so an, was wir da so alles zu finden und was es vielleicht für Alternativen gibt, das Übliche. Bevor wir dazu kommen, gibt es ein bisschen Feedback. Dennis, du wolltest das Feedback verkünden, hast du gesagt?
Genau, und zwar wurden wir, und zwar explizit der Olli, gelobt für kurze, knackige Meinungen und Regelerklärungen im Podcast bei der Spiel. Ein Spiel in 2 Minuten auf den Punkt gebracht. Und ja, wir sollen nicht sagen, von wem es kommt, aber trotzdem, wir haben es gehört und wir haben uns sehr über das Feedback gefreut. Vielen Dank, du weißt genau, wer gemeint ist. Deswegen haben wir uns sehr darüber gefreut und wollten das trotzdem hier mitgeben.
Genau, ja, das ist auch gar nicht so einfach da. Man will ja immer noch ein bisschen mehr erzählen, aber das hat der Olli tatsächlich sehr gut gemacht. Cool, das war es auch schon an Feedback. Ansonsten kommen wir dann jetzt zur üblichen Introfrage und passend zu Brass Birmingham im Speziellen haben wir uns überlegt, wir fragen, welches Bier wir gerne am liebsten haben. Dennis.
Ja, ich trinke sehr gerne Biere, die jetzt, sag ich mal, also keine Fernsehbiere sind, so werden die bei uns bezeichnet. Also alles, was so ein bisschen abseits des normalen Getränkemarktes so rumwabert, da probiere ich gerne Sachen aus. Gerne auch mal ein Ale oder ein Stout oder sowas. Aber mein Lieblingsbier ist tatsächlich ein belgisches, ein Trappist. Und das gibt es in, zum mir bekannt ist, 4 verschiedenen Arten. Blond, Double, Triple und Quadruple. Und die sind in steigender Alkohol Volumenzahl aufgeführt und ist ein sehr interessantes Bier, finde ich sehr lecker und auch sehr ja interessant, mal so ein Bier zu trinken, was dann am Ende so bei 12% Volumenprozent aufhört. Kann man nicht den ganzen Abend trinken, für Sie getestet.
Nee. Das sollte man nicht tun, das ist richtig. Immer verantwortungsvoll genießen. Simon, was trinkst du am liebsten, wenn du denn mal ein Bier trinkst?
Also wenn ich denn mal ein Bier trinke, dann bin ich ganz langweilig und trinke Fernsehbier von Jever.
Ja, die machen auch ein gutes alkoholfreies.
Stimmt.
Weil ich trinke nämlich kein Alkohol und deswegen trinke ich, wenn dann, aber auch trotzdem gerne ein alkoholfreies Bier. Weil gerade an so einem Abend zwischendurch dieser leicht bittere Geschmack ist dann doch mal eine ganz angenehme Abwechslung zum Wasser. Und den ganzen Abend Mate trinken geht auch nicht, dann schläft man so schlecht. Aber besonders gerne trinke ich das naturtrübe alkoholfreie von Mönchshof. Mönchshof, genau. Das ist so ein bayerisches Bier, was man auch hier ganz gut bekommt. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Das ist auf jeden Fall ganz lecker. Gut, dann kommen wir zum Thema und zwar Brass. Original auf Deutsch hieß es ja Kohle, ist auch schon ein bisschen älter, nämlich von 2007. Und so nachdem auf der Spiel die Dominik Metzler von vor langer Zeit auf der Spiel erzählt hat und wenn man sich da die Bilder so anguckt, wie Martin Wallace da irgendwelche Exemplare signiert hat, ja, da sah die Spiel auf jeden Fall noch anders aus und da waren auch noch andere Kameras, gehörten da zur Grundausstattung der Spielenden, ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen älter. 2018 wurde das von Roxley dann neu aufgelegt. Soweit wir das eben recherchiert haben, hat 2007 Martin Wallace das im Eigenverlag quasi rausgebracht unter Warfrog Games. Den Verlag gibt es mittlerweile nicht mehr, wie gesagt.
Schade, ist ein großartiger Name, finde ich. Warfrog Games.
Ein Kriegsfrosch.
Ja. Was reitest du? Einen Warg und du ein Streitross.
Ich reite einen Kriegsfrosch.
Richtig. Genau, 2018 ist auf jeden Fall bei Roxlane neu erschienen, auch mit Kickstart und den ganzen Pipapo. Gibt es auch eine Deluxe-Ausgabe von. Gucken wir uns gleich mal an, was da so alles dabei ist. Vorher einmal kurz die Fakten. Wie gesagt, Kohle, das Original Brass, was heutzutage unter Brass Lancashire kursiert, 2007 erschienen bei Warfrog von Martin Wallace Grafik. Das weiß ich gar nicht, ob das damals war, das wahrscheinlich alles handgeklöppelt von Martin Wallace, das weiß ich nicht. Also die neue Version von 2018 waren daran beteiligt Gavin Brown, Lina Cosette, Peter Dennis, David Forrest, Eckhard Freitag, Damien Mamoliti. Für 2 bis 4 Spielende ist mit 60 bis 120 Minuten Spielzeit angegeben. Das gucken wir mal nachher mal, wo man am Ende so bei rauskommt. Hat ein Rating von 8,2, ab 14 Jahren angegeben. Komplexität von 3,86 von 5 möglichen Komplexitätspunkten. Lancashire ist auf Platz 20. Brass Birmingham ist nicht nur von Martin Wallace, weil da haben sie ja noch so ein bisschen was dran gedreht, so ein paar Sachen noch angepasst. Da haben Gavin Brown und Matt Tolman noch mitgewirkt. Die Grafik ist von Lina Cosette, David Forrest und Damien Mamoliti. Die gleichen Namen eben, weil es ist ja beides bei Rockley erschienen. Auch für 2 bis 4 Spiele, ne? Auch 60 bis 120 Minuten, hat ein Rating von 8,7. Auch 14 plus, hat eine etwas höhere Komplexität mit 3,91 von 5 möglichen Punkten und ist auf Platz 2 aktuell. Also schon, ja, fast das beste Spiel bei BGG, wenn da nicht ein gewisser Dungeon Crawler im Weg stehen würde. No. So, nach den harten Fakten einmal eine kurze Regelübersicht wie immer und dann steigen wir in die Diskussion ein. Also vorweg, es gibt gleich Diskussion über das Regelwerk. Ich in meiner Vorbereitung hatte eigentlich gedacht, ich nutze da diese Stelle jetzt hier, um zu sagen, wie elegant die Regeln geschrieben sind. Das trifft nicht auf Liebe bei den anderen hier. Aber egal. Was machen wir im Grunde? Wir spielen zwischen 1750 und ein bisschen bis 1850 und ein bisschen. So in der
1770, 1870, oder?
1780 bis 1880.
1770 bis 1870, also irgendwie so.
Auf jeden Fall 100 Jahre. Wir spielen 100 Jahre, so die Anfänge der Industrialisierung in Großbritannien. Jeweils entweder in der Region Lancashire oder Birmingham entsprechend und versuchen da die Industrialisierung voranzutreiben. Das Spiel wird in 2 Epochen geteilt, die Kanal- und die Zugepoche.
Eisenbahn.
Die Zugepoche.
Eisenbahn-Epoche.
Ja, genau, die Eisenbahn-Epoche zeichnet sich dadurch aus, dass wir in der Kanal-Epoche eben Dinge mit Schiffen transportieren und später mit der Eisenbahn transportieren, was so ein bisschen den Fortschritt da widerspiegelt. Ansonsten versuchen wir die einzelnen Ortschaften, die es eben im Land gibt, mit verschiedenen Industrien zu bebauen, Baumwollspinnerei, Töpferei, Eisenmine, Eisenhütte, Kohlemine. Dann gibt es die Fabriken, das sind einfach so Kisten. Und in Birmingham gibt es eben noch den Zusatz, dass man auch Brauereien bauen kann. Simon?
In Lancashire hat man noch Häfen und Werften.
Ja, genau, das ist dann da der Fall. Das liegt halt an der Küste. Die bauen wir so auf. Die muss man auch entwickeln. Also man kann irgendwann nicht mehr die Teile, die nur für die Kanalepoche waren, bauen. Muss man eben die weiteren bauen. Das versuchen wir. Da bauen wir so ein Netzwerk. Wir verbinden die einzelnen Ortschaften über so ein Netzwerk. Das sind entweder eben Schiffe oder Eisenbahnen, je nachdem, in welcher Epoche wir sind. Es gibt so einen kleinen Marktmechanismus noch, wo man Rohstoffe einkaufen und verkaufen kann. Wir bezahlen das alles mit Geld. Ist ansonsten die einzige Ressource, die bei uns im Spielenbereich da liegt, die Kohle und das Eisen, was man so hat, und das Bier unter Umständen liegt auf dem Brett. Kennt man von Size vielleicht, wo die Rohstoffe direkt dort liegen, wo sie hergestellt werden. Das Ganze ist kartengetrieben, also wir haben immer eine Hand von Karten. Das ziehen wir auch nach jedem Zug wieder auf 8 Karten auf und spielen die dann eben aus. Für alles Mögliche, alles, was wir tun, müssen wir eine Karte für ausgeben. Entweder für den Karteneffekt selbst, also in einer Ortschaft was bauen oder eine bestimmte Industrietyp bauen. Man kann Kredite aufnehmen, man kann sich so Joker-Karten besorgen. All diese Dinge, auch wenn wir eine Verbindung errichten wollen, geben wir dafür eine Karte aus. Also egal, was wir tun, wir geben eine Karte aus. Das wird über 2 Runden gespielt, also über 2 Epochen, um das genauer zu nennen. Die Epochen sind zu Ende, wenn jeweils der Stapel an Karten leer gespielt ist, der skaliert, wie man sich das vorstellen kann, mit der Anzahl der Spielenden. Mit 2 gibt es einfach weniger Karten als mit 4. Dann wird auch dadurch das Spielbrett so ein bisschen eingeschränkt. Es sind nicht alle Ortschaften genau dabei, weil abhängig, wenn man nämlich den Ort direkt als Ort, als Karte hat, kann man dort bauen, auch wenn man nicht die Industriekarte dort hat, dann kann man sich aussuchen, was man da baut. Und dadurch wird es eingeschränkt, wo man überall auf der Karte ist. Man kann aber trotzdem daran sich ausbreiten. Das ist ganz, ganz nett gelöst. Und das ist eigentlich auch schon gewesen. Da wird es einfach so runtergespielt und dann gibt es man kann Sachen verkaufen und werden diese Plättchen, die man da so auf den Spielplan legt, gedreht. Dafür gibt es dann für Verbindungspunkte. Die Industrien selber geben am Ende einer Epoche jeweils Punkte. Ja, und das sind eigentlich auch schon so im Groben alle Regeln. Was dann so an Details dazukommt, das besprechen wir bestimmt im weiteren Verlauf. Was noch ganz interessant ist, ist die Spielereihenfolge, wie die bestimmt wird, nämlich diejenige oder derjenige, der das wenigste Geld ausgegeben hat, am Ende der, wenn alle mit ihren Zügen durch sind, ist dann neue Startspielerin. Dann gibt es eine Einkommensphase, kriegt man dann entsprechend Geld oder muss Geld zurückzahlen an die Bank, je nachdem, ob man einen Kredit aufgenommen hat oder nicht. Und dann geht es einfach weiter, bis wir alle durch sind. Das sollten die wesentlichen Aspekte des Spiels sein.
Ja. Ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Also, Außer dass dann noch ein paar Kleinigkeiten dazukommen. Aber ich glaube, da werden wir gleich auch bei den,
Sachen drüber diskutieren. Aber es geht jetzt nur um so grob ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Regeln so ablaufen. Ja, wir spielen Karten und bauen Netzwerke. Das ist so im Grunde das zentrale Element. Da kommen wir jetzt zu dem, was uns gefällt. Wer mag den Anfang? Simon, fang du doch an. Was gefällt dir so richtig gut an den Spielen? Was oder vielleicht, bevor du sagst, was dir gefällt, kannst du die beiden Varianten voneinander einmal abgrenzen? Das wurde sich auf jeden Fall im Vorfeld gewünscht, dass wir das einmal tun. Könntest du das machen? Weil ich habe nämlich nur Birmingham gespielt.
Okay, also ich habe wirklich beide Varianten, wobei ich persönlich lieber Birmingham spiele, komme ich vielleicht auch gleich dazu, warum. Wie können wir die beiden Varianten abgleichen? Also ich würde sagen, die einsteigerfreundlichere Variante ist tatsächlich Lancashire, weil es einfach ein Ticken weniger komplex ist. Es konzentriert sich überwiegend beim Bauen und Verkaufen auf die Spinnereien, die ich baue, und dann halt auf dem entsprechenden Marktverkauf. Ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Jedes Mal, wenn ich was auf dem Markt verkaufe, decke ich danach ein Blättchen auf und es sagt mir dann den neuen Preis für die nächste Runde. Und es kann sein, dass der Markt irgendwann erschöpft ist und ich dann aber immer noch Spinnereien habe und die dann nicht mehr verkaufen kann. Das ist mal ein Aspekt, der neu ist oder anders ist. Ich habe die Häfen und Werften und muss am Anfang ich weiß gar nicht mehr, wann es die Häfen oder die Werften bauen zu können, muss ich erstmal 2 entwickelt haben. Entwickeln ist eine Aktion, bei der ich Eisen verbrauchen muss, damit ich die dann überhaupt bauen kann. Das Ganze spielt an einem Küstengebiet. Dadurch kommen halt die Häfen mit ins Spiel, die ich jetzt bei Brass Birmingham so in der Form auch nicht habe. Da spielt sich das Ganze eher im Inneren ab und wenn ich irgendwas mit Wasser zu tun habe, dann sind es eigentlich nur die Kanäle. Eine Besonderheit ist noch, dass es nicht wie bei Brass Birmingham die Joker-Karten gibt, sondern die Möglichkeit, einfach 2 Karten abzulegen und dafür aber an einer beliebigen Stelle zu bauen. Das kann man, wenn man ein bisschen geübter in dem Spiel ist, schon so ein bisschen nutzen, um, wenn der Gegner sich was Schönes aufgebaut hat, ihm da was vor der Nase noch wegzuschnappen. Was auch noch ein Unterschied ist, sind definitiv Die Brauereien, die da bei Birmingham dazukommen, wo halt eine ganz neue Ressource reinbringen, die man benötigt, um halt die Fabriken zu verkaufen. Geschichtlich haben sie das so eingebaut, dass sie halt einfach gesagt haben, um die Arbeiter hinterher praktisch zu belohnen für ihre Arbeit, gab es dann halt immer Bier. Warum Bier? Weil das Wasser zu der Zeit halt damals einfach nicht so trinkbar war und so rein war, dass man den Mitarbeitern das jetzt hätte geben wollen, um zu vermeiden halt, dass man am nächsten Tag dann 20 Arbeiter weniger hat, weil sie Magenprobleme hatten, hat man halt dann auf Bier gesetzt, weil das ja schließlich durch den Brauprozess reiner war als das Wasser.
Und in der Zeit, was man vielleicht noch dazu sagen muss, hatte das nicht den Alkoholgehalt von heute in einem Bier. Das ist ja nicht so alkoholhaltig gewesen.
Jetzt muss ich gerade noch mal spicken. Ich habe mir so ein bisschen die Unterschiede rausgeschrieben, genau, die Tonfabriken gibt es noch bei Brass Birmingham, die ersetzen, glaube ich, die Werften, zumindest was die Punkte angeht. Da hatte ich noch einen Aspekt im Hinterkopf, den habe ich jetzt aber gerade vergessen, deswegen würde ich einfach mal den Ball an Dennis weiterspielen.
Hast du schon beides gespielt, Dennis?
Nein, ich habe nur Birmingham bis jetzt gespielt. Es war ein Geburtstagsgeschenk vor 3 Jahren. Wo ich mich sehr drüber gefreut habe und würde es gerne mal spielen. Kenne aber niemanden hier, der es hat bei mir in der Nähe und sehe es aber auch nicht ein, mir ein zweites Brass hinzustellen. Da würde ich, glaube ich, andere Sachen für Brass mir eher kaufen für das Geld.
Simon, dir ist noch was eingefallen.
Einfach mal testen möchtest, du kannst bei Steam gibt's die Brass-App. Das ist tatsächlich Brass Lancashire. Also da kannst du tatsächlich die Lancashire-Version spielen.
Okay.
Das ist mit ein Grund, was mir Lancashire ein bisschen versaut hat. Ich habe zu der Zeit von Corona das Ganze mit dem Dan öfter halt über die App gespielt und er hat es ein bisschen zu oft gespielt.
Und ist einfach hat's richtig gelöst. Gut geworden. Ja.
Er ist zu gut geworden, also ich brauche das mit ihm eigentlich nicht mehr spielen. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, was sich noch unterscheidet in den beiden Versionen. Wenn man einen Kredit nimmt, dann kriegt man bei Brass Birmingham nur einen Kredit über 30 Pfund, muss dafür 3 Einkommensstufen zurückgehen. Und bei Brass Lancashire kannst du dir raussuchen, ob du 30, 20 oder 10 Pfund nehmen möchtest und gehst halt dementsprechend 3 Stufen, 2 Stufen oder 1 Stufe zurück.
Ah, okay.
Da hat man halt ein bisschen mehr Freiheit.
Ja. Okay, prima, dann haben wir also da und was für wen vielleicht was ist, können wir vielleicht nachher nochmal zu kommen. Gut. Ja, dann nochmal zurück zu der Frage von vorhin. Was gefällt uns denn an dem Spiel? Simon, magst du einfach da weitermachen? Was reizt dich an dem Spiel?
Dass es eigentlich sehr leicht zu lernen ist, weil ich habe ja wirklich nicht viel, was ich mir merken muss. Ich habe 2 Karten, die ich pro Runde ausspielen darf. Mit der einen Karte kann ich mir jetzt zum Beispiel halt, wie du vorhin schon erwähnt hast, in einer beliebigen Stadt ein beliebiges Gebäude bauen. Oder ich habe halt die Industriekarte und kann halt dann in einer bereits erschlossenen Stadt eine vorgegebene Industrie bauen. Alles, was ich mache, wird eigentlich kartengetrieben. Das heißt, egal, was ich in einer Runde mache, ähnlich wie bei Underwater Cities, ich muss immer eine Karte abgeben. Wenn ich einen Kredit nehme, gebe ich eine Karte ab. Ich muss halt ein bisschen überlegen, welche Karten möchte ich abgeben, welche Karten möchte ich behalten, welche brauche ich vielleicht noch. Manche Entscheidungen werden mir einfach gemacht, weil es halt zum Beispiel in der Kanalepoche vorgegeben ist, dass ich nur ein Gebäude pro Stadt bauen darf. Also da darf ich gar nicht in Lancashire 2 Gebäude bauen, sondern ich muss mir halt gleich von vornherein überlegen, baue ich da halt jetzt mein Kohlebergwerk hin oder baue ich eine Eisenmine? Beides darf ich halt in der Kanalepoche nicht.
Ja, klar. Und wenn man dann 2 Lancashire-Karten hat, dann kann man halt eine abgeben ohne.
Dann kann ich eine nehmen und kann die nutzen, um vielleicht eine Kanalverbindung zu bauen. Ich muss mir auch immer gut überlegen, wo ich oder in welche Richtung ich mein Netzwerk ausbaue. Es ist auch manchmal wirklich eine taktische Überlegung, wann baue ich jetzt einen Kohlemarkt? Wenn der Kohlemarkt ziemlich leer ist und ich baue mein Kohlebergwerk, dann, wenn es direkt verbunden ist mit dem Markt, dann füllt es halt einfach direkt den Markt gleich wieder auf und ich kann es gleich werten. Gestern zum Beispiel hatte ich das Pech, ich habe als Startkarten Redditch gehabt und glaube Kohlebergwerk und habe halt einfach nicht großartig überlegt, habe bei Redditch in Brass Birmingham ein Kohlebergwerk hingebaut und habe es dann schon in der nächsten Runde bereut, weil ich dann halt einfach keinen Zugang zu den anderen Städten hatte erstmal, weil du halt, dafür muss man die Pläne kennen. Redditch ist halt zwei Verbindungen von der nächsten Stadt weg. Ist zwar sehr nah an zwei Märkten dran, aber es hat zwei Verbindungen von der nächsten Stadt weg und so habe ich mich halt mit dem ersten Zug selber ein bisschen ins Ausgeschossen. Das sind halt so die Entscheidungen, was ich bei dem Spiel einfach toll finde. Dass wenn man halt, alle haben eigentlich die gleichen Möglichkeiten durch ihre Karten und man muss halt versuchen, das Beste aus seinen Karten zu machen. Ich habe dann auch mal meine Frau gefragt gestern und Dan, was die beiden an dem Spiel so toll finden. Und ich habe von beiden die Antwort gekriegt, gerade die Komplexität und dass es eigentlich doch trotzdem recht zugänglich und einsteigerfreundlich ist.
Ja, das, also gerade das mit diesem einsteigerfreundlich finde ich auch, das lässt sich, also gut, wenn noch jemand oder wenn die Person noch nie gespielt haben, ist es vielleicht sehr herausfordernd, aber jeder oder jede, die auch schon mal gespielt hat, das kriegt man relativ zügig erklärt und dann kann man auch direkt loslegen. Da wird man vielleicht nicht die meisten Punkte am Ende machen, aber dadurch, dass ja auch zwei Epochen gespielt werden und zweimal große Wertungsphasen stattfinden nach der ersten Epoche, zu meiner Erfahrung haben die meisten alle, hat es Klick gemacht, okay, was muss ich denn machen? Dann hat man auch gesehen, aha, guck mal, die Verbindungen, die geben richtig Punkte. Ja, da gucke ich doch mal, dass ich in der zweiten Epoche da mehr drauf setze, weil in der Regel startet man in der zweiten Epoche ja mit ja mehr oder weniger im Clean State wieder. Da wird ja ganz viel abgeräumt. Man kann das so ein bisschen vorbereiten, aber gerade wenn Leute das erste Mal spielen, werden sie ja wahrscheinlich relativ viel wegräumen und haben dann im Grunde wieder, wie am Anfang des Spiels, alle Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und da im Grunde nochmal direkt während der ersten Partie Gelerntes direkt wieder umsetzen zu können. Das ist schon echt cool. Ja. Das kann man genauso sagen.
Also ich habe es tatsächlich vor 3 Wochen mit einem neuen Mitglied in unserer Brettspielrunde gespielt, der wirklich nicht viel Vorerfahrung hatte. Also ich glaube, er ist jetzt insgesamt die 4. oder 5. Woche überhaupt mit dabei, so bei den Vielspielerspielen. Und er wollte halt einfach mal sehen, ein komplexes Spiel. Mhm. Da habe ich gedacht, komm, probier's mit Brass Birmingham. Das ist einfach mal ein sehr komplexes Spiel so für einen Einsteiger. Und ich muss echt sagen, er hat es wirklich gut verstanden. Er hat am Schluss gewonnen. Er sagt natürlich, ein Stück weit habe ich gegen mich selber gespielt, weil ich ihm halt einfach viele Tipps noch gegeben habe. Und ihm halt auch nicht nur die Tipps gegeben habe, die jetzt vielleicht mir irgendwie hilfreich sind, sondern wirklich, die ihm geholfen haben. Aber er hat schon gesagt, er wird sich jetzt zutrauen, das mal alleine zu spielen und halt einfach zu gucken, das Beste draus zu machen.
Ja, cool. Aber das ist ja, ich finde, das ist ja immer genau die richtige Variante, so gerade solche komplexen Spiele zu erklären, dass man da sehr viel Hinweise gibt und die Entscheidungen irgendwie aufzeigt, die da potenziell möglich sind. Ja, wenn man da nicht gewinnt, meine Güte. Dennis, was magst du denn noch an dem Spiel so sehr?
Ich habe eine Frage, und zwar habe ich gerade, also das kann sein, dass das jetzt ein Regelfehler auftaucht, den ich falsch gespielt habe, aber du hast gerade gesagt, man hat zwei Karten in der Hand. Man hat doch eigentlich alle Karten in der Hand, alle 8, ja, oder?
Nee, er hat zwei Karten gespielt, hat er gesagt. Du hast 8 Karten auf der Hand und
spielst dann. Genau. Ja, du hast immer, ja, Entschuldigung, war mein Fehler.
Ja, deswegen war ich gerade irritiert.
Ja, war mein Fehler, ja.
Und ganz wichtig, in der, also zumindest bei Birmingham spielst du in der allerersten Runde genau eine Karte.
Genau. Ja. Genau, und ich hatte halt überlegt gehabt von der Strategie her, wie ich es aufziehe und habe mich halt einfach für die falsche entschieden. Ich wollte unten im Bereich Birmingham loslegen, weil ich gedacht habe, komm, je schneller du in Birmingham bist, desto besser.
Ja.
Alles
gut.
Ja, nee, du hast recht. Ich habe, weil man immer nur 2 Karten ablegt, war ich bei 2.
Ja, nee, alles gut. Ich dachte nur, ich hätte, da kommen wir gleich bei dem, was nicht so schön ist, bestimmt drauf, warum mich das nicht irritiert hätte, wenn ich da was falsch gespielt hätte. Was mir sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass man, und da, das ist schwierig, das sage ich auch allen Menschen, denen ich versuche beizubringen und denen ich es hoffentlich auch beibringe, dass man sich davon verabschieden muss, dass man eigene Ressourcen hat. Das ist so ein bisschen Schwierigkeit. Man hat keine eigenen Ressourcen. Das finde ich einen sehr schönen Kniff. Das sind alles Community-Ressourcen. Der Vorteil ist halt, wenn deine ausgegeben werden, kriegst du halt mehr Punkte dadurch und mehr Einkommen und so weiter. Jeder darf die aber verbrauchen und auch der Markt verbraucht die einfach. Und das ist gar nicht schlimm, wie Simon gerade schon gesagt hat. Und dieses Loslassen von den eigenen Ressourcen und Wegkommen von, die muss ich auch für mich nutzen, die Ressourcen hinzu, nutzt die alle. Bitte, gerne, nehmt von mir, so viel ihr mögt, finde ich einen sehr, sehr schönen Aspekt an dem Spiel. Und ich stimme euch zu, die Regeln sind an sich sehr, sehr elegant, einfach, sehr für diese Komplexität nahezu lächerlich einfach. Trotzdem gibt dieses Spiel unheimlich viele Möglichkeiten. Und anders als zum Beispiel ein Cooper Island hat man auch immer das Gefühl, selbst beim ersten Mal spielen oder auch viele Leute, die zum ersten Mal spielen, kriegen eine relativ hohe Punktzahl zustande. Ist also sehr belohnt oder noch viel besser Arche Nova als aktuelles Beispiel. Das heißt, man spielt am Ende nicht und endet mit minus 30 Punkten, sondern man kommt schon über 100 Punkte habe ich in der ersten Partie schon erlebt bei Menschen, wenn man sie gut anleitet.
Ja, wenn man sie so ein bisschen mitnimmt, dann würde ich auch sagen, ist das kein Problem.
Und wenn man bedenkt, dass die Punkteleiste, die Kramerleiste bis 99 geht und dann wieder bei 0 anfängt, ist das unheimlich belohnt für Menschen, die das zum ersten Mal spielen. Du spielst ein Spiel und auch da stimme ich dir zu, Dirk, man spielt das hoffentlich nicht mit Menschen, die vorher noch nie was Komplexeres gespielt haben. Ein bisschen Vorerfahrung ist schon notwendig, einfach weil es, glaube ich, sonst frustrierend auch sein kann, weil man sehr weit auch vorausplanen sollte. Nichtsdestotrotz spielt man das mit Leuten, die müssen auch nicht viel gespielt haben, 2-3 Sachen gespielt haben und dann ein bisschen abseits von Monopoly und Risiko und Uno und so. Und dann spielen sie und kommen mit ihrer Punkteleiste über die 100 drüber, über die 0. Und das ist ja total begeisternd, wenn man so sieht, sich denkt am Anfang, ich starte hier bei 0 und wer weiß, wie viele Punkte ich mache. 7, 8, 10, 15, 50. Ja, vielleicht schaffe ich mal auch mal 50 Punkte. Und dann rennt man da so um den Track rum. Das ist schon schön und toll. Und anders als viele andere Eurogames, das wir haben, die, wo wirklich jeder Punkt brutalst erkämpft werden muss.
Gut, in einer versierten Runde wird natürlich auch bei Brass jeder Punkt brutals erkämpft. Aber ja, sie fallen auch manchmal einfach einem zu und dann gerade in diesen Wertungen am Ende der Epochen kommt da einiges zustande an Punkten, weil er ja auch immer ganz viel gewertet wird. Das ist schon cool.
Und dann, was auch dazu kommt, ist, ich finde es ein da kann man bestimmt drüber streiten, aber ich finde es ein unglaublich schönes Spiel. Es ist eine sehr stimmungsvolle Karte, sehr stimmungsvolle Spielkarten. Es ist insgesamt ein sehr stimmungsvolles Material und das mag ich sehr gerne, weil es dieses, wir spielen immer auf der Nachtseite, das finden wir einfach die schönere Seite und das ist nichts Schönes in dem Sinne von, man wünschte, man wäre da, aber schön mit, das gibt mir die Stimmung, so ein bisschen zumindest, wie es vielleicht damals gewesen ist, mit dem Dreck und der Dunkelheit. Und das ist dass es auch harte Arbeit und so weiter war. Das bringt es halt einfach, finde ich, gut rüber.
Ja, also ich finde es auch total hübsch, so ganz elegant, total reduziert, aber trotzdem mit Charakter. Auch das überhaupt die Deluxe-Variante ist so eine normale große Spielburg, so vielleicht ein bisschen größer sogar, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eher ein Brecher. Ja. Ist ansonsten ein quadratischer Karton, aber die reguläre Retail-Version ist halt so eine dünne Schachtel, also die ist halt die Hälfte der Größe. Und da ist
selbst hochwertig.
Genau, super hochwertig und es ist halt total reduziertes Material. Man braucht gar nicht viel. Man hat dieses Kartendeck, man hat ein paar Cubes für so Holzcubes für die Kohle und die Eisen, wunderschöne kleine Holzfässerchen für das Bier bei Birmingham. Und dann hat man da also sein Spielertableau und so weiter. Das war's. Also und das
die Plättchen nicht vergessen.
Die Plättchen, genau, die auf den Spielertableaus liegen, wo man am Anfang eine halbe Stunde einsortiert.
Ja.
Und das, finde ich, hilft auch total beim Einstieg, dass es eben nicht überladenes Spielmaterial ist, wo überall was passiert, sondern du hast einen relativ klaren Aufbau bei dir auf deinem Spielertableau. Du hast deine Karten, da ist auch ganz klar, was dabei passiert. Es gibt da gar nicht so viele Möglichkeiten und das war's. Und das hilft auch ungemein beim Einstieg. Ja, Simon?
Mir ist gerade noch was eingefallen zu den Unterschieden. Weil du gerade gesagt hast, mit mit den, was da alles dabei ist. Die Märkte haben wir vergessen, die variierenden bei Brass Birmingham. Du hast ja deine Märkte, ja. An denen du praktisch die einzelnen Waren verkaufen kannst. Und die sind ja variabel. Und dadurch, dass du die Märkte nutzt, kannst du ja auch nochmal irgendwelche Sonderaktionen triggern.
Ja, genau. Du kriegst so also kleine Boni, ja. Je nachdem, bei welchem Markt du was verkaufst. Und du kannst nicht, ja, vielleicht, um das nochmal klarzuziehen, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen. Es gibt einmal den Markt für Kohle und Eisen. Eisen lässt sich immer verkaufen, Kohle muss an das Netzwerk, deine Kohlemine muss an das Netzwerk so angeschlossen sein, dass du Zugang zu einem Ort physikalisch auf der Karte hast, ja, Simon?
Und die Verbindung muss schon bestehen, bevor die Kohle gebaut wird. Das haben wir nämlich immer falsch gespielt, doch.
Ach so, nee, genau, bei den Straßen ist es so, die Straße muss quasi nachher mit Kohle angeschlossen sein.
Genau, also genau, das Bergwerk muss angeschlossen sein, bevor es gebaut wird, sonst wird es nicht direkt an den Markt verkauft. Das haben wir ja jede Runde falsch gespielt, bis wir es irgendwie vor 3 oder 4 Runden dann mal gemerkt haben, dass das eigentlich, das ist kein großer Unterschied, aber es macht, wenn es darum geht, die zu werten, macht es dann schon was aus.
Genau, nee, also die Verbindung muss da sein und dann baut man das Plättchen. Und wenn, dann wird Kohle drauf platziert und dann wird es an den Markt, wenn da schon Kohle drauf liegt und man schließt es dann in den Markt, dann passiert gar nichts, da will das keiner. Umgekehrt bei den Eisenbahnlinien, die können, sobald sie angeschlossen werden, kann man Kohle beziehen von seinen Kohleminen. Genau, also das zu den Märkten, die müssen halt angeschlossen sein und an den Märkten kann man eben auch seine Fabriken, seine Baumwollspinnereien und die Töpfereien verkaufen. Wenn man die verkauft, dann werden die werden immer gedreht, die Plättchen, und erst dann werden sie quasi zur Wertung bereitgestellt und generieren Einkommen. Und das lässt sich halt nicht an jedem Markt machen. Man muss mal gucken, wenn ich Fabriken verkaufen will, dann sollte ich mich an einen Markt anschließen, der auch Fabriken kauft und nicht einen, der nur Baumwollspinnereien verkauft. Es gibt immer ein Plättchen, ist auf jeden Fall im Spiel, egal mit wie viel Spielenden, wo alles geht. Das liegt auch immer irgendwo, also das geht dann schon, genau, wenn ich da den Markt nutze und das Bier von dem Markt nutze, dann kann ich einen Bonus bei Birmingham einsammeln. Genau, ja, all das finde ich ganz, ganz stimmig gemacht und ich finde vor allen Dingen für so ein Eurogame ist es extrem thematisch, ist also die ersten 2 oder 4 Seiten, glaube ich, im Regelheft sind ja, wird das alles vorgestellt und auch die Charaktere, die man spielt, also es ist ja nicht asymmetrisch, aber man entscheidet sich quasi für eine Figur, die auch kurz beschrieben ist, es ist eine historisch existierende Figur, für die man sich da entscheidet, das ist so ein bisschen umrissen, diese Sachen mit dem Bier, woher das kommt und auch mechanisch die Sachen machen alle thematisch eben Sinn und das finde ich wirklich schön gelöst, weil Eisen zum Beispiel braucht man eben nicht an über eine Schiffs- oder Eisenbahnverbindung angeschlossen, weil Eisen wurde nur in geringen Mengen verbraucht zu der Zeit, deswegen konnte das per Pferd transportiert werden und Kohle brauchte man eben in unglaublichen Mengen und da hat das eben nicht gereicht. Ja, und das mit dem Bier haben wir auch schon geklärt. Und dann fällt das alles, wenn man das so einmal so ein bisschen aus der Seite sich angeschaut hat und das auch so erklärt, finde ich, fällt das alles ganz gut in sich zusammen und wird so eine schöne, runde Sache draus.
Genau. Was ganz wichtig ist, was gerade vielleicht noch nicht so ganz rübergekommen ist, das ist ganz wichtig, dass es immer eine beliebige Kohlequelle sein kann. Also man verbraucht nicht nur seine eigene, was wir ja gerade schon mal gesagt haben, sondern es ist immer eine beliebige Kohlequelle.
Die nächste.
Ja, genau, Spieler, genau, schön, von einem beliebigen Spielenden, ja, genau. Also
das ist aber genau. Ich manchmal auch wirklich dran und zählt 1, 2, scheiße.
Genau.
Das will man ja tun, Licht vermeiden, eigentlich, ja. Dass man dem anderen irgendwie seine Mine oder seine Fabrik zum Werten bringt.
Genau, also damit das so vielleicht nochmal klarer wird, auf der Kohlemine, auf den Eisenhütten liegen halt, die produzieren einfach Kohle, wenn sie gebaut werden oder auch Eisen, wenn sie gebaut werden, das liegt da drauf und sobald das leer ist, dann werden die gedreht, die verkauft man nicht, sondern die sind dann. Das ist tatsächlich thematisch, weiß ich gar nicht, wie das erklärt wird. Wahrscheinlich werden sie auch verkauft, dadurch, dass nichts mehr da ist. Dann werden die gewertet und ja, entweder, wie Simon ja eben schon gesagt hat, verkauft man alles direkt an den Markt, dann hat man das Doppelte gewonnen sozusagen, weil man vom Markt Geld zurückbekommt. Und je leerer der ist, desto höher ist die Nachfrage und desto mehr Geld kriege ich für meine Kohle, die ich an den Markt verkaufe und dann wieder befülle. Und kann die danach auch direkt wieder von dort kaufen, günstig, weil ich es hier gerade gefüllt habe, und krieg nochmal Einkommen und Punkte und alles mögliche. Das ist ganz schöne Kombos sind da.
Da gibt es auch einen Special Move, das habe ich aber bisher wirklich in 30 Partien nur einmal erlebt, dass das einer mit mir gemacht hat. Und zwar, wenn ein Markt komplett leer ist, dann ist erlaubt, auch anderen ihre Fabrik, ihre Bergwerke zu überbauen. Ich wusste das damals nicht. Wir haben fleißig den Markt mit Kohle leer gekauft, haben fleißig expandiert und gemacht und getan. Und auf einmal baut mir halt der Dan über mein teuerstes und bestes Kohlebergwerk Neues drüber. Und ich bin halber ausgerastet und sage, wie kannst du das jetzt drüber bauen? Und sagt er, ja, liest mal die Regeln.
Ja, das
ist. Wenn Kohlemarkt leer ist, dann darf ich das.
Ja, dann, das ist dann krass. Das passiert ja ganz, ganz selten, wie du sagst. Mhm. Da kann man was überbauen. Da muss man auf jeden Fall dann nochmal darauf hinweisen, weil das übersieht man definitiv.
Ja, zumal die Regeln ja, wie der Dennis schon vorhin erörtert hat, nicht unbedingt die übersichtlichsten sind.
Da kommen wir ja dann gleich zu. Da kommen wir dann gleich zu.
Das teasern wir jetzt schon die ganze Zeit an. Aber also das ist ja so vieles, was ihr ja schon gesagt habt, ist ja unglaublich schön an dem Spiel. Was ich aber auch unglaublich schön finde, ist, dass es sich nicht mal eben so runterspielt. In dem Sinne, dass wenn man da ein bisschen Ehrgeiz hat und ein bisschen mehr auch rausholen will, als wie ich mache jetzt einfach nur eine Lernpartie, dann muss man sich schon sehr auf das Spiel einlassen und sehr konzentrieren. Und so, gerade wenn man viele Eurogames schon gespielt hat, sind manche Konventionen bei Brass einfach nicht da oder werden verkehrt ins Gegenteil oder so. Und das ist was ich total toll finde an dem Spiel, dass es eben nicht so ein 0815 Euro ist, wenn ich das mal so despektierlich sage, wo es halt viele Mechaniken gibt, die man immer wieder schon gesehen hat, die auch ja ihren Sinn und Zweck haben. Es ist ja, wenn Mechaniken oft benutzt werden, hat das ja einen Grund. Also wahrscheinlich, weil sie sehr schön sind. Aber hier ist es so, dass sie, dass man nicht mit dieser Erwartungshaltung da rangehen kann. Und das finde ich total toll an dem Spiel, dass man wirklich, man macht sich am besten, es gibt es gibt mehrere Brass-Playlisten, die man dann sich anmacht und dann da sich komplett eintauchen kann in dieses Spiel, weil es halt alles so zusammenspielt. Also wie ihr schon auch angedeutet habt, dass man wirklich komplett sich da reinfallen lassen kann und 2 Stunden plus einfach dann rausgeht und an nichts anderes gedacht hat wie an Brass. Und danach ist man sehr, also ich persönlich bin danach sehr entspannt.
Ja, dann kommen wir doch direkt zu der spannenden Frage. Wie ist denn so eure Erfahrung mit der Spieldauer? Ist das so, diese 60 bis 120 Minuten? Hat das schon mal einer von euch in 60 Minuten gespielt?
Auf gar keinen Fall.
Also dann
60 pro Spielenden.
Da muss ich komplett aus dem Bauch raus spielen, dass das hinkriegst dann, ja.
Ja,
ohne groß überlegen.
Ja, mit Schachuhr daneben oder so. So Speed-Brass oder irgendwie sowas.
Ich würde auch sagen, 60 Minuten ist eine ganz schön ehrgeizige Zeit. Also, aber selbst 2 Stunden ist schon sportlich.
Wir haben gestern um 19:30 angefangen, waren Punkt 22 Uhr fertig.
Ja. Zu zweit, ja. Dann die nächste Frage, was ist eure präferierte Anzahl an Spielenden?
3 bis 4.
Eigentlich auch, ja. Ich habe es leider echt noch nie zu viert gespielt, bisher immer bloß maximal zu dritt. Da macht es schon richtig Spaß, aber ich glaube, Brass Birmingham, wenn dann die oberen zwei Gebiete sind, glaube ich, wo fehlen, wenn die, glaube ich, noch dazukommen, dann wird es richtig.
Ja, es ist vor allem richtig eng dann und man muss wirklich genau vorher planen, was mache ich jetzt, wo kann ich auch Synergien nutzen. Ne? Also man kann nicht alles bauen, das ist einfach so, man kann nicht alles bauen. Ne? Man kann nicht sagen, so ich baue mir hier das perfekte Netzwerk, wo meine Sachen für mich perfekt zusammenspielen, sondern wo kann ich bei den anderen mit partizipieren, auch in dem Hinterwissen, dem Wissen, dass die anderen dann von meinen Zügen profitieren werden, aber ich profitiere mehr an ihren Zügen dann noch oder mehr an ihren Gebäuden, die sie gebaut haben. Und ich lebe vielleicht damit, dass ich Kohlekraftwerk nicht bauen kann. Ist mir aber egal, weil ich mehr Punkte über meine Fabriken mache.
Ich glaube, auch erst ab 3 Spieler brauchst du wirklich auch die Joker. Also ich habe sie gestern jetzt zwar auch wieder mal genutzt, aber auch nur, weil ich keine Lust hatte, auf die Karte ewig zu warten, ob die jetzt kommt oder nicht. Ich glaube, dann macht es erst so richtig Sinn mit den Jokern. Und dann kannst du halt auch mal den ein oder anderen Bitch-Move machen und einem anderen sein ganzes Setup irgendwie zerstören, indem du dich dann reinzeckst.
Ja,
da also kommt das Ganze erst so richtig in Fahrt, glaube ich.
Zu dritt machst du sowieso die ganze Zeit, zu dritt und zu viert bist du die ganze Zeit sowieso im Weg. Da geht gar nicht anders.
Ja.
Also.
Ja, du bist ja vor allen Dingen im Weg, weil auf den Orten ist ja gar nicht so wenig Platz. Also da bist du dir, finde ich, weniger im Weg, aber das Spannende ist ja dann, welches Netzwerk liegt wo. Du kannst ja Netzwerke manchmal mitnutzen und manchmal auch nicht. Und das ist dann, finde ich, spannend. Ja.
Was man aber auf jeden Fall sagen muss, es skaliert wirklich sehr gut. Dadurch, dass sie halt die Karten reduzieren und die Felder reduzieren, skaliert es wirklich von 2 bis 4 Spieler sehr gut, muss man echt sagen.
Ja, das finde ich auch. Also auch zu zweit macht es wirklich Spaß und man kann auch echt, kommt auch eine gute Stimmung irgendwie auf. Aber ja, ich habe es auch bisher nur einmal zu viert gespielt. Das ist dann auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Definitiv. Hast du was auch geht vielleicht so es gibt eine Variante, wo man das Spiel nur bis zum Ende der Kanalepoche spielt. Für so eine kurze Lernpartie, um das mal kennenzulernen, falls jemand sagt, ich möchte das nur einmal ganz kurz kennenlernen, habe jetzt nicht so viel Zeit dafür, geht das ganz gut.
Ja, weil auch das so wahrscheinlich, aber das ist ja auch kurz heißt auch weit über eine Stunde.
Ja, ja, aber trotzdem. Also ist immer ganz nett, wenn sowas im Regelheft einfach schon vorgeschlagen wird. Ja.
Wenn man Lust hat, Brass zu spielen, aber keine Zeit den ganzen Abend hier.
Genau, dann kann man das so machen. Obwohl dann fehlt da schon irgendwie was. Naja, aber es ist trotzdem eine Variante, die vorgeschlagen wird, der Vollständigkeit halber. Ja, fein. Müssen wir da an der Stelle noch irgendwas hinzufügen?
Ja, also wir haben es gerade schon mal ganz kurz gesagt, aber die Schachtel, das ist vielleicht nicht ganz so rüberkommen. Ich finde es sehr gut, die ist halt nur halb so hoch wie eine normale Schachtel ungefähr. Die ist aber pickepacke voll. Und das ist ja genau das, was wir hier auch im Podcast schon des Öfteren gesagt haben. Ich war gestern, als wir es gespielt haben, wieder total überrascht, als ich das in die Hand genommen habe. Ich habe nicht die Deluxe-Edition, ich habe die ganz normale Retail-Edition. Und die ist trotzdem schwer einfach.
Ja.
Die ist halt einfach brechend voll. Und ich denke mir so, Leute, das ist die Nummer 2 auf BGG. Das ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Liebe Verlage, guckt dahin. Ein gutes Spiel braucht keine riesen Verpackung. Ja. Wir brauchen die Luft wollen wir alle nicht. Also die meisten von uns wollen die Luft, glaube ich, nicht haben. Gerade bei den vielen Spielenden sind wir über jeden Zentimeter froh, den wir im Regal sparen können.
Definitiv.
Ja.
So, dann vielleicht jetzt noch kurz die Frage, was würdet ihr wem empfehlen? Lancashire oder Birmingham? Simon, du hattest also schon...
Wenn es ein geübter Spieler ist, auf jeden Fall Brass Birmingham, weil er da einfach noch ein bisschen mehr taktischen Tiefgang hat. Wenn man jetzt den Einstieg in die komplexeren Spiele sucht, dann würde ich vielleicht tatsächlich dazu tendieren, Lancashire zu nehmen, weil es halt einfach doch noch mal ein Ticken einfacher zu spielen ist.
Ich würde immer Birmingham empfehlen, weil ich glaube, dass man, wenn man Anfängerspieler ist und dann hat man vielleicht die höhere Hürde am Anfang, aber man wird wahrscheinlich nachher doch sowieso immer nur Birmingham spielen.
Ja, und also laut Komplexitätswertung sind das ja 0,04 Punkte. Ist das. Und also ich persönlich finde die, also ich habe damals überlegt, welche kaufe ich. Also erstens fand ich diese Bierfässer niedlich und zweitens ist das Cover aus meiner Sicht von Birmingham um Längen hübscher als das von Lancashire.
Ja.
daher habe ich mich dafür entschieden.
Also ich bin da fest von überzeugt, dass es eigentlich keinen Grund gibt für, außer man möchte eine Sammlung voll haben, Brass Lancashire zu kaufen. Ohne dass ich es gespielt habe, aber das, was ich so gelesen habe und so, ist es doch so, dass das Birmingham einfach die bessere Variante der beiden Spiele ist.
Was halt einfach geil wäre, hätten sie es gemacht wie bei Dark Ages, dass du einfach beide Pläne aneinanderlegen kannst und dann zu 8.
Oh. Ja, ja, ja.
Schade. Kann man ja vielleicht mal so eine Frankenstein-Variante machen. Können wir ja mal ausprobieren.
Alter. Ich weiß gar nicht, ob die von der Lage her, ich müsste mal gucken, ob die da irgendwie überhaupt aneinander passen würden, aber das wäre halt einfach.
Uiuiui.
Das wäre tödlich.
Das glaube ich auch. Ja, okay. Ja, also im Grunde so ganz klar kam. Also zum einen, okay, vielleicht ist der Einstieg mit Lancashire etwas einfacher. Ja, Simon?
Also was natürlich auch noch ein Stück weit für Lancashire vielleicht spricht, dass es nicht ganz nutzlos ist, dass es halt tatsächlich auf Platz 20 in der BGG Top 100 ist. Weil da ist es ja nicht umsonst. Das heißt, es hat schon seine Fanbase.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Also ich würde natürlich auch immer Birmingham bevorzugen, aber ich glaube, wenn du 20 Mal Birmingham gespielt hast, zwischendurch mal wieder ein, zwei Partien Lancashire für die Abwechslung.
Sorgt einfach dafür, dass in eurer Gruppe beide vorhanden sind und dann könnt ihr es.
Genau. Also ihr merkt schon, wir können nicht sagen, kauft auf jeden Fall das hier und dann ist gut, sondern das andere ist genauso reizvoll zwischendurch. Also ja, ich würde dann spontan sagen, geht einfach nach der Optik. Was gefällt euch lieber? Wollt ihr ein Schiffchen haben oder wollt ihr kleine Bierfässer haben? Wollt ihr so einen industriellen Magnat mit Zylinder und Pfeife haben oder wollt ihr den Blick auf die Gosse haben, wie bei Birmingham? So, das danach geht ja und dann.
Ja, und für alle Liverpool-Fans, die müssen halt dann Brass Lancashire spielen.
Ja, oder so. Gehst einfach danach. Ganz einfach.
Aber wer ist schon Liverpool-Fan?
Ich.
Ist ein anderes Thema, Dennis. Das machen wir nicht hier auf. Kein Fußball. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, was uns nicht so gefällt. Dennis, du darfst direkt anfangen. Dir liegen doch Dinge auf dem Herzen. Ich merke das doch.
Ja, und zwar die Regeln. Das Regelheft ist im Deutschen zumindest nicht auf dem Niveau, wie das Spiel ist. Da gibt es eine Diskrepanz für mich. Und zwar sind das Regelheft, das Deutsche, ist für mich maximal mittelmäßig. Und zwar aus mehreren Gründen. Also aus einem bestimmten Grund. Und zwar, es werden Dinge nicht explizit an der Sache selber erklärt, sondern irgendwo mittendrin. Als Beispiel, es gibt für Orte, die miteinander verbunden sind, gibt es Punkte anhand der Verbindungsplättchen Symbole, die auf dem Ort, auf den beiden verbundenen Orten sind. Das heißt, habe ich auf einem Ort 3 und auf dem anderen 4 dieser Plättchen und Verbindungsteile, die Plättchen verbunden und habe diese Symbole da drauf, und dann kriege ich, ich habe gesagt, 3 und 4, dann kriege ich 7 Punkte für meine Verbindung, die ich zwischen diesen beiden Orten habe. Aber wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, weil vielleicht das Spiel jetzt auch schon ein Jahr oder zwei her ist und ich dann auf diese Plättchen gucke und überlege, meine Güte, wofür waren nochmal diese Symbole da? Dann muss ich wissen, dass die für die Wertung sind, weil ansonsten steht das nirgendwo. Das heißt, auch wenn das Regelwerk jetzt nicht so super dick ist, auch ist überhaupt nicht dick, aber dann fange ich an, da durchzublättern und zu gucken, wo ist das nochmal erklärt?
Es sind 12 Seiten, Dennis.
Kleingeschriebene Seiten?
12 Seiten.
Mit kleingeschriebenen
Seiten. Quadratische 12 Seiten mit vielen Bildern.
Gut. Ja. Dirk liest sie gerade.
Ja.
Ja. Und da kann man halt leicht was übersehen und das ist schon frustrierend und ich finde, das hätte man besser lösen können, indem man, es hätte gereicht, auf den, wo die Plättchen oder die Bauaktion erklärt wird, wo einfach gezeigt wird, diese Symbole gehören zur Wertung, du kriegst sie da erklärt. Whatever. Oder du hast hinten eine Übersicht drin, wo das drin erklärt ist. Oder wie auch immer.
Die Anatomie des Blättchens oder so.
Irgendwie sowas. Das ist nicht gut erklärt. Das ist einfach, also nicht gut ist gar nicht erklärt. Und wenn man anfängt, das zu spielen, und ich weiß noch, als ich es gelernt habe, saß ich davor und habe mir gedacht, wofür ist das denn? Wofür ist das denn? Und das ist einfach sehr frustrierend, weil sowieso schon sehr viele Informationen auf einen einhageln, immer wenn man ein neues Regelwerk liest. Also es ist auch kein Brass-exklusives Problem, das haben viele Spiele. Und dann habe ich aber keine Möglichkeit, mich gut zu orientieren, sondern bin da am Hin- und Her-Switchen. Klar, da gibt's auch noch viel schlimmere Spiele, aber ich finde, das macht es einfach nicht so gut, wie es das tun könnte.
Okay, Dennis. Ich muss widersprechen. Vehement.
Sehr gerne.
Also ich finde die Regeln ziemlich gut geschrieben, auch recht gut strukturiert. Ich habe jetzt gerade hier extra nochmal aufgemacht. Ne? Also so rein strukturell. Die erste Seite ist Spielmaterial, Gedönsrad. Dann kommen zwei Seiten, die Beschreibung der Charaktere. Dann Vorbereitung des Spielplans und Vorbereitung des spielenden Bereich. So, dann sind wir auf Seite 6 schon. Bis dahin ist nicht relevant, irgendwas passiert. Da steht Spielziel und da wird genau davon gesprochen, dass Verbindungsplättchen umgedreht und Siegpunkte geben. So, das ist der allererste Absatz, der da steht.
Mhm. Was so, steht da?
Ja, warte, pass auf, ich lese vor. Ja. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten nach dem Ende der Eisenbahn-Epoche gewinnt das Spiel. Siegpunkte erhaltet ihr nach dem Ende jeder Epoche für eure Verbindungsplättchen und umgedrehten Industrieplättchen auf dem Spielplan sowie hin und wieder im Laufe des Spiels als Marktbonus. So, da ist jetzt schon mal der erste Hinweis gegeben, dass man da irgendwo Siegpunkte für
diese Verbindung. Das hast du jetzt schon aus dem Englischen übersetzt.
So, jetzt ganz kurz, ich möchte da ganz an der Stelle direkt einhaken, weil da ist auch explizit das Bild daneben mit einer Zahl da drin. Ja. Und das ist ein Hinweis darauf. Und diese Zahlen sind ja auch auf dem Plättchen drauf.
Ja.
Das heißt, die Symbole, die Verbindungsplättchen, die Verbindungssymbole werden dann nicht erklärt an der Stelle. Aber weil die hätte man einfach da drunter machen können als Symbol.
Ja, ja, ja. Geschenkt. Das sind auch Sechsecke. Also ich möchte nur darauf, also ich höre deinen Punkt, Dennis, und ja, man hätte das da noch hinzufügen können, aber ich möchte nur sagen, ich finde, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Also ja, wenn das Einzige ist, was dir da fehlt, geschenkt, aber ich finde da, also wenn ich das zum Beispiel mit den Regeln von Quacksalber von Quedlinburg vergleiche, was ja, okay, ein einfaches Spiel ist, die kann man einfach, diese Regeln sind einfach eine Katastrophe. Also die sind auch katastrophal gesetzt und alles. Aber die hier, also auch so von dem Durchgehen, es gibt überall so kleinere Beispiele dabei. Was ich viel schwieriger von den Regeln her finde und ja, mir fehlt auch so eine Übersicht oder so eine Spielerhilfe nochmal irgendwo. Ja, es gibt so eine Karte, die man auslegen kann, wo die Aktionen nochmal draufstehen. Aber was ich regelmäßig, na, weil wir spielen es nicht einmal oder zweimal die Woche oder sowas. Ich muss immer nachschauen, wie genau ist das Netzwerk definiert? Was geht über welche Netzwerkverbindung? Das ist nämlich nicht ganz so eingängig, finde ich. Also das ist, finde ich, das größere Problem an dem Regelwerk, weil das mit dem Endwerten, irgendwann gibt es halt Punkte und es ist relativ klar, du willst die Dinger verkaufen und dafür gibt es halt Punkte und du sagst, okay, ich muss Verbindungen machen, dafür gibt es Punkte. Aber was mich mehr an dem Regelwerk stört, dass die, obwohl viele andere Sachen sehr eingängig sind, hatte ich ja eben gesagt, aber gerade dieser Netzwerkaspekt, dass ich bestimmte Dinge über mein eigenes Netzwerk beziehen kann oder beziehen muss, andere Dinge kann ich das andere Netzwerk nutzen. Bier.
Aber welche kann ich denn nur über mein eigenes benutzen?
Ja, Simon?
Also Kohle kannst du nur, nee, warte mal halt. Bier kannst du nur nutzen, wenn es direkt an dein Netzwerk angeschlossen ist.
Nö.
Also stopp. Wenn du Bier von mir verbrauchen möchtest, dann musst du direkt mit meiner Brauerei verbunden sein. Deine eigene Brauerei hast, kannst du es von egal woher benutzen.
Aber nur für den Bau von Straßen, von Kanälen. Von Eisenbahnen, Entschuldigung, von Eisenbahnen. Da steht es explizit bei.
Nee. Auch beim Verkaufen musst du deine eigene Brauerei, also wenn deine eigene Brauerei nutzen willst, doch. Ich habe es nochmal nachgeguckt bei Bier. Du musst gucken, Bier verbrauchen. Beim Verkaufen von Baumwolle, Fabrikwaren oder Töpferwaren sowie bei der Aktion Verbinden in der Eisenbahnepoche kann es nötig sein, Bier zu verbrauchen. Die benötigte Menge wird gegebenenfalls rechts oben auf dem Industrieplättchen angezeigt. Bier kann von folgenden Bezugsquellen verbraucht werden. Von eigenen nicht umgedrehten Brauereien, diese müssen nicht mit dem Ort verbunden sein, an dem Bier benötigt wird. Von nicht umgedrehten Brauereien deiner Mitspieler, diese müssen mit dem Ort verbunden sein, an dem das Bier benötigt wird.
Ja, du hast recht. Ja.
Weil das ist nicht, das war eine Regel, die mir immer wieder falsch gespielt hat. Ja. Das ist das, was das Spiel halt so den Komplexitätsgrad halt höher macht, dass es halt einfach so viele kleinzellige Regeln hat und man halt dieses Netzwerksystem verstehen muss. So wie es der Dirk vorhin erklärt hat, warum das mit dem Eisen nett verbunden sein muss und Kohle verbunden sein muss, war eigentlich, ja, macht dann eigentlich Sinn. Du brauchst so wenig Eisen, dass es mit dem Pferd transportiert werden konnte.
Ja, und da bricht es dann, ne? An der Stelle finde ich, das bricht es immer so ein bisschen. So das andere, was mir auch immer in jeder Partie regelmäßig passiert, auf einmal stellen die Leute fest, ich habe gar nicht 8 Karten auf der Hand, was ist da los?
Ja.
Aus irgendeinem Grund, ich weiß auch gar nicht warum, ist es total schwierig daran zu denken, nachdem ich mein Zeug gemacht habe, Karten nachzuziehen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber mir passiert das immer.
In unserer Gruppe bin ich da derjenige, der Hüter dessen. Ich sitze immer am Karten-Nachziehstapel, weil ich da immer drauf achte und immer sage, Karten nachziehen, hast du Karten nachgezogen? Ja, ich habe Karten nachgezogen, ja. Nächste Runde, hast du Karten nachgezogen? Nee, habe ich nicht. Ja, Karten nachziehen.
Ja.
Meine Frau habe ich gestern Abend erst wieder beobachtet, die macht ihre Züge und erst wenn sie ihre Züge fertig hat, legt sie ihre Karten hin. Und ich habe gesagt, gewöhn dir doch einfach an, ich mache jetzt den und den Zug, ich lege diese Karte ab. Ich mache den und den Zug, dafür lege ich diese Karte ab. Wenn ich alles fertig habe, dann ziehe ich 2 Karten nach. Aber bei ihr ist dann jedes Mal, jetzt muss ich erst mal überlegen, welche Karte lege ich jetzt ab. Dann denke ich mir so, ey, leg sie doch einfach gleich.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist irgendwie, also nochmal zu dem Netzwerk zu kommen. Also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach gesagt hätte, das Bier muss verbunden sein. Jucking, ob von dir oder von anderen. Also macht da einfach keine Unterscheidung. Dann wäre es eindeutiger auch in den Regeln gewesen.
Ich glaube, ja, damit will man, glaube ich, die Balance ein bisschen herstellen. Weil es gibt nicht so viele Möglichkeiten, Brauereien hinzubauen. Und wenn du dann tatsächlich, als mal angenommen, du hast deine Baumwollfabrik in Birmingham gebaut und ich habe mir jetzt bei Cannock oben meine Brauerei hingebaut und ich habe da echt ewig gebraucht, um mir die hinzubauen und du schnappst mir dann vor der Nase mein Bier weg, ohne Verbindung, ohne alles. Ich denke mal, das ist einfach so ein Balancing-Ding.
Aber deswegen würde ich ja sagen, also am besten wäre es bei Bier, du brauchst immer eine Verbindung, egal was ist. So, das wäre einfach, ist ja auch egal.
Ich habe ja Zeit, Zeit und Geld, also ich habe ja eine Karte investieren müssen, um das zu bauen und musste Rohstoffe investieren, um das zu bauen und du schnappst mir das dann einfach vor der Nase weg und in dem Fall beim Bier kann ich es halt echt verstehen, weil du guckst dann ja echt übelst in die Röhre. Wenn du das dringend brauchst, um was zu verkaufen, dann finde ich, zu sagen, hey, das muss zumindest verbunden sein, ist eigentlich fair.
Genau, ja, das meine ich ja immer, aber auch mit deinem eigenen.
Nee, beim eigenen, ich habe ja schon was investiert dafür. Und der andere muss halt dann
zumindest bei Kohle ja genauso und so. Also ist ja auch egal.
Also thematisch ist auf jeden Fall eher.
Ja, aber Kohle kann ich mir jederzeit vom Markt holen. Ein Eisen kann ich mir auch jederzeit vom Markt holen, aber Bier halt nicht. Ein Biermarkt gibt's nicht.
Daher kann ich das schon verstehen. Ja, ich finde es irgendwie eingängiger und ich glaube, es würde auch nicht so viel am Spiel ändern. Aber das mit den Karten ist auch ein guter Punkt. Und deswegen versuche ich eigentlich immer darauf zu achten, die Karten auch hinzulegen, auf nebeneinander 2 Karten, damit man sieht, die Person hat 2 Karten abgelegt. Nicht auf den Ablagestapel, sondern separat vor sich ausgelegt, die Aktion ausführen, nachziehen und dann am Ende der Runde werden die Karten abgeräumt. Damit man auch sieht, okay, alle haben 2 Karten abgespielt. Das ist leider total wichtig, weil wir hatten gestern bei der ersten Partie auch das Problem, dass meine Frau irgendwann sagt, ich habe nur 2 Karten in der Hand.
Ja.
Habe ich mich nicht darauf geachtet.
Ja.
Also auch immer so ein Punkt ist, was ganz gern falsch gemacht wird, dass das Geld nicht neben ihren Rundentoken hinlegen, sondern direkt in die Bank schmeißen wollen. Oder ist mir gestern immer wieder aufgefallen, dass meine Frau, weil sich die Reihenfolge geändert hat, das Geld dann neben meine Figur hin, also neben meine Person hinlegen wollte. Was ich dann auch immer wieder korrigiert habe. Weil sonst kommst du nachher wirklich durcheinander. Wer hat mehr gezahlt, wer hat weniger gezahlt? Manchmal ist es ja wirklich so, du zählst mit, der hat jetzt 11 ausgegeben. Komm, wenn ich jetzt die Runde 10 ausgebe, dann komme ich gleich nochmal dran. Dann ist es vielleicht manchmal sinnvoller, einfach mal weniger auszugeben und den Doppelzug zu machen.
Das ist eine Sache, die sehr schön an dem Spiel ist, finde ich. Genau diese Möglichkeit, nämlich zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht in dieser Runde, gebe ich sehr viel Geld aus, weil ich möchte halt einfach große Sachen bauen. Ich weiß, dass ich gleich als Letzter bin, damit muss ich leben. Mach dann vielleicht nur 2 Verbindungen, die ich bauen wollte, die sind sehr günstig um dann in der Runde danach, also in der dritten Runde, wieder der Erste zu sein. Genau, und damit dann das zu nutzen. Also dieses Vorausschauende, also als reiner Bauspieler kannst du es spielen, aber als Vorausschauender wirst du nochmal ganz andere, als Vorplanung, mit der Vorplanung wirst du einen ganz anderen Genuss in diesem Spiel entwickeln, weil du halt sagen kannst, okay, ich versuche das jetzt auf diese Art und Weise zu machen, um sich dann noch mehr zu ärgern, wenn jemand denselben Plan hatte und einfach in dem Zug auch nur zwei Routen gelegt hat. Und das ist nämlich dann das Ding, wo man sich denkt so, ach krass, das war ein total guter Zug, weil jetzt kommen wir in der, also wir bleiben dann im Verhältnis gleich, also die Person, genau, die dann vor mir dran war, ist auch weiter vor mir dran. Und das ist total super gemacht. Und dann so diese Angst auch zu haben, oh, ich habe jetzt mein Fass vielleicht da stehen und jetzt kann mein Mitspieler einfach da eine Verbindung hinbauen und dann ist der mir mein Fass weg. Kann ich verstehen. Das ist total super.
Und Zweifelsfall entwickeln und verkaufen, das kostet gar nichts.
Genau, das geht auch. Ja. Manchmal geht das Verkaufen nicht, aber entwickeln geht dann auf jeden Fall.
Oder einen Kredit nehmen, das ist nämlich ein Punkt, was ich gerade auch nochmal sagen wollte. Das ist zum Beispiel was, wenn ich als Dritter in der ersten Runde drankomme, dann überlege ich mir häufig, ob ich nicht gleich am Anfang den Kredit nehme.
Ja.
Und dann halt einfach die nächste Runde anfangen kann und dann halt mehr Kohle zur Verfügung habe und gleich richtig loslegen kann.
Das ist übrigens ein sehr, sehr kluger Schachzug, weil man muss zwar 3 bezahlen, dann nach der ersten Runde, wenn man Kredit bekommen hat, weil man auf -3 dann startet, dann muss man 3 zurückgeben, aber man muss auch nur 3 Schritte machen, um wieder auf 0 zu sein, wohingegen ab dann man immer mehrere Schritte braucht, um eine Stufe auf- und abzusteigen. Dadurch ist das Kreditnehmen am Anfang, finde ich, deutlich belohnender als das Kreditnehmen im Mittelteil des Spiels.
Ja, wobei dann in der Regel so viel Einkommen da ist, dann ist auch nicht so schlimm, aber überhaupt Kredit nehmen ist gar kein Problem, finde ich. Das muss man den gerade Leuten, die das erste Mal spielen, auch aktiv anraten. Nehmt den Kredit auf. Es ist vollkommen egal. Also nicht, es ist vollkommen egal. Ihr braucht dieses Geld.
Ja. Und ihr kriegt keine Minuspunkte dafür. Richtig, es ist nicht dramatisch oder so.
Genau. Also auf jeden Fall, was du eben auch schon mal angedeutet hast, Simon, man kann in dem Spiel jemand, der in dem Spiel das oft gespielt hat, der wird richtig gut. Und das merkt man auch. Gut, das ist jetzt kein Negativpunkt, vielleicht für die eine oder andere, aber okay, was haben wir denn noch? Also jetzt haben wir ja im Grunde so ein paar so finicky Regelaspekte, die einem manchmal auf die Füße fallen, wo man so ein bisschen darauf achten muss.
Genau.
Aber auch das würde ich sagen, im Endeffekt, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen pikiert haben, immer noch jammern auf hohem Niveau, oder?
Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ja, genau. Und das, also ich glaube, es ist das, was ich auch meinte. Ne? Wenn das jetzt in einem Spiel wäre, wo es mir vielleicht vollkommen egal, also dass ich mich über so Punkte überhaupt echauffiere, in Anführungsstrichen, liegt ja daran, dass ich das Spiel unheimlich stark finde und unheimlich toll finde. Und das mich so ein bisschen ärgert, weil ich nah an dem perfekten Spiel vielleicht wir dann dran wären für mich. Das ist wahrscheinlich mit das beste Eurogame, wie ich finde. Also es gehört auf jeden Fall in meine Top 3 der harten Eurogames auf jeden Fall mit rein. Und das ist dann was mich dann vielleicht emotional mehr ärgert, als es eigentlich ärgern sollte. Und
ich weil auch der Rest so sehr elegant irgendwie
ist. Und
die Sachen einem dann irgendwie auffallen.
Genau.
Aber Simon, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Also was man auch noch sagen könnte, wenn man wirklich suchen will, wenn man halt wirklich Pech hat mit den Karten, und das ist mir auch immer passiert, dass ich halt in der ersten Runde 3-mal die gleiche Karte hatte, dann bist du halt schon sehr festgelegt, wo du anfängst. Natürlich ist schön, wenn man am Anfang die freie Wahl hat, wo man anfangen kann, von wo aus man sich entwickelt. Ich glaube, der erste Zug, wo baue ich mein erstes Gebäude hin, von wo aus breite ich mich aus, das ist schon sehr wichtig. Und wenn man da halt jetzt einfach, blödes Beispiel, 2-mal Stafford und 1-mal Burton on Trent oder sowas kriegt, das ist
ja, so in der Mitte, ja.
So eher in der Mitte, eher so ein bisschen weg vom Geschehen, du kommst nicht schnell an die Märkte ran. Teilweise kannst du in der Kanalepoche keine Verbindungen dann irgendwie an die anderen Städte hinlegen. Das kann dann schon ein Nachteil sein, aber das könnte ja genauso gut im Dennis passieren, dass er einfach die Karten kriegt.
Ja, Dennis?
Ja, und aber dazu, ich glaube trotzdem, also die Situation hatte ich noch nie, dass es wirklich so schlecht war, dass jemand sagte, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwie an den Rand ranzukommen, an die Märkte ranzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, und vielleicht gucke ich mal, ob wir das irgendwie provoziert bekommen, dass man das Spiel trotzdem noch genug Möglichkeit bietet, trotzdem erfolgreich zu spielen und um den Sieg mitzuspielen. Ich glaube, man kann vieles vorbereiten. Dann hat man vielleicht nicht so am Anfang den Zug, der so losläuft wie bei den anderen, aber man hat schon viele Spots belegt dann, wo die anderen erstmal hinkommen müssen.
Ja, ich glaube auch, also dass
viele Punkte sind.
Wenn du halt in einem Zweispielerspiel also im roten Gebiet, das ist relativ mittig von der Karte, muss man dazu sagen, für die, die es jetzt nicht vor sich sehen. Wenn man da halt anfangen muss, weil man halt keine gescheiten Karten kriegt, dann ist man halt relativ weit weg von den Märkten, was eigentlich immer Sinn macht, sich an die Märkte anzuschließen, weil man halt einfach über den Weg auch Kohle beziehen könnte, wenn man jetzt keine eigenen Bergwerke hat. Und das kann schon am Anfang ein Nachteil sein, aber ich denke mal, es ist kein so großer...
Dann schmeiße ich Karten ab und baue mein Netzwerk aus.
Oder gerade
im Zweispielerspiel.
Ja, ich würde auch sagen, das ist trotzdem ein guter Punkt, Simon, finde ich, weil man zieht halt Karten alles mit Karten ziehen ist eben so ein bisschen Glücksfaktor. Man hat auch immer so eine Übersicht, wie viele Karten es überhaupt von allem gibt. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, alles noch möglich, aber bei sowas, sagen wir mal so, wenn man das spielt mit jemandem, der gerade einsteigt oder einer Person, die das erste Mal spielt, dann kann man ja immer noch so einen Mulligan machen. Ne? Dann, das ist ja auch dann kein Problem. Ansonsten gute Spielerinnen da kriegen das, glaube ich, dann ausbalanciert, weil hinten raus kann das sich dann nochmal ein bisschen drehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man auch dabei noch beachten muss. Ansonsten würde ich auch sagen, ich hatte auch so in der Vorbereitung nämlich überlegt, ich finde auch, Brass ist nah an dem perfekten Spiel, so von der Eleganz, von dem, was in dieser Verpackung drin ist, der Spieltiefe, den Möglichkeiten, die man da hat und auch der dem im Grunde doch recht minimalen Design und diese paar kleineren Stolpersteine, die da irgendwie drin sind, die verdammt einem dann an der Perfektion so ein bisschen.
Ja, Simon. Die Zugänglichkeit hast du vergessen. Das ist schon sehr gut zugänglich.
Ja, auf jeden Fall. Doch. Das haben wir ja eben schon festgestellt.
Also das hat echt deutlich mehr auf der Habenseite. Und ich glaube, die Negativpunkte, die muss man wirklich mit der Lupe suchen. Also da.
Ja, die sind jetzt vielleicht so ein bisschen überbewertet worden hier, oder wir haben sie sehr laut ausgesprochen, aber wir können schon festhalten, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Das ist nicht umsonst die Nummer 2 auf dieser Top-Liste. Und
ich bin jetzt mal ein Ketzer und sage, also es hätte den Platz 1 mehr verdient als die aktuelle Nummer 1, meiner Meinung nach.
Ja,
und ich bin ein Fan von Gloomhaven.
Gut, also wir können auf jeden Fall sagen, für alle da draußen, die das noch nicht gespielt haben und auf der Suche nach einem knackigen Eurogame sind, was sich thematisch schön anfühlt, Brass Birmingham, Lancashire, schaut es euch an. Das ist ein Blick wert und vielleicht sogar ein Must-Have in jeder ambitionierten Sammlung.
Das kommt jetzt auf die nächste Kategorie drauf an.
Erstmal kommt Erweiterung, Dennis.
Ach so, Entschuldigung, ja, sorry.
Gibt's keine.
Da gibt's wirklich nur optische Erweiterungen.
Genau, aber die möchte ich trotzdem darauf hinweisen. Habt ihr die?
Diese optische? Nein. Also ich habe es wirklich, nachdem es wirklich, also bei mir steht es tatsächlich auf Platz 1, mein liebstes Spiel, habe ich tatsächlich damit geliebäugelt, mir wirklich dieses 3D-Material zu holen. Aber da muss ich echt sagen, ich glaube, dann kriege ich es nicht mehr in den Standardkarton rein. Weil ich habe das ja alles mal wieder schön mit meinem Konrad-Boxensystem.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, das ist mir es dann doch nicht wert. Also es sieht einfach cool aus. Ich glaube, da, wenn du das vielleicht einem begnadeten Maler gibst, der dir die Loks dann noch so ein bisschen schön anmalt oder so, könnte das schon richtig geil sein. Aber ich möchte es halt alles schön in der einen Box drin haben und das geht, glaube ich, mit dem zusätzlichen Material dann nicht mehr so ohne weiteres.
Ja, das kann sein. Wobei ja hier von Eurohell Design gibt es ja sogar so mehrfarbig gedruckte Schiffe und Lokomotiven schon. Ne? Das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in den Standardkarton da noch passt. Das habe ich auf der Messe gar nicht gefragt, Dennis. Es passt rein, aber der Deckel ist abgehoben dann.
Nee, das geht ja gar nicht.
Das finde ich auch, Simon, das geht gar nicht. Diese 3D-Sachen, die reizen mich persönlich gar nicht so sehr. Ich finde, also wenn man sich was gönnt, würde ich ja sagen, holt euch die Iron Clays, die schweren Pokerchips von Roxley dazu. Die sind wunderschön.
Da habe ich halt meinen Pokerkoffer.
Ja, gut,
wenn also ich habe einen Pokerkoffer mit Original Las Vegas Pokerchips.
Ja, da brauchst du es nicht. Okay. Also Randbedingung. Ihr habt keinen Pokerkoffer mit sehr schönen Pokerchips. Dann holt euch, wenn ihr euch was dazu gönnen wollt, holt euch die Iron Clays. Die sind auch in einer extra sehr, sehr schönen Box. Die kann man auch für andere Spiele nutzen. Letzt gesehen bei Archinova kann man die auch benutzen, statt diesem albernen Pappgeld. Geht auch gut. Und das macht das Spiel optisch schon und auch so haptisch sehr, sehr, sehr angenehm.
Also ich finde die Pokerchips toll, aber ganz ehrlich, bei Brass hätte ich richtige Münzen cooler gefunden, weil es ja einfach zum Spiel besser passen würde als jetzt diese überdimensionalen Pokerchips. Einfach nur, weil es das Ganze runter machen würde, glaube ich, hätte ich richtige
Münzen cooler gefunden. Aber sie sind optisch, passen sie wirklich perfekt dazu.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Und Münzen ist das Problem, du musst sie ja stapeln. Ja, und dann ist es mit den Münzen schwierig und die Pokerchips, dadurch, dass sie ja unterschiedlich gefärbt sind, hast du direkt einen guten Überblick darüber, wer wie viel ausgegeben hat. Und bei Münzen hätte ich die Befürchtung, dass man es nicht gut gestapelt bekommt.
Ja, okay.
Die Herausforderung, die ich sehe, ist halt einfach, die kosten halt einfach einen Arsch voll Kohle. Ne? Also die sind schon nicht günstig. Vielleicht bist du so um die 90 Euro, oder? Habe ich gesehen.
Ich habe die 200er Box geholt. Also nicht die ganz große und nicht die ganz kleine, die in der Mitte. Ja. Und was habe ich? Ich glaube, 80 habe ich bezahlt dafür.
Ja. Für die Iron Clays.
Ja.
Ja. Also ich möchte gerne mal bei dir angucken, ob es mir das wert wäre. Aber ich finde.
Ich habe es damit gerechtfertigt, Dennis. Ich kann sie ja auch für andere Spiele nutzen. Ja. Sie sind ja auch nicht in dieser einen Schachtel. Ich kann sie auch für andere Sachen benutzen. Das mache ich auch manchmal über dann doch weniger, als man sich das vielleicht vorstellt.
Ja.
Das war so ein bisschen die Ausrede, die ich mir da selber erzählt habe.
Ja, wir haben gestern festgestellt, dass wir in unserer Dreiergruppe, es gibt ja bei Brass, muss ich sagen, gibt es zum Glück keinen fünften Spieler. Ich glaube, dann würde ich es, glaube ich, nicht spielen. Das ist ein Spiel, das würde ich nicht zu fünft spielen wollen. In unserer Dreiergruppe haben wir festgestellt, dass wir das jetzt noch häufiger spielen wollen, einfach sowieso schon gemacht haben.
Gute Entscheidung.
Das ist einfach. Haben wir gestern festgestellt nochmal, dass wir das viel zu selten auf den Tisch kriegen. Und da vielleicht sagen wir auch irgendwann, komm, wir nehmen die dann dazu. Keine Ahnung.
Also das ist wirklich so ein Spiel, das sollte schon einmal im Quartal auf dem Tisch gewesen sein.
Ja, das
kann man so sagen.
Ich werde dir die Iron Clays das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Dennis, entweder hier, dann sind sie sowieso da, wenn wir uns bei dir oder sonst wo treffen, bring ich sie mit. Dann kannst du einmal einen Blick drauf werfen. Und sie sind wirklich sehr, sehr schöne Pokerchips.
Du hattest die im Sauerland dabei, gell?
Ja,
hatte ich. Genau, stimmt. Ich habe doch gewusst, ich habe die mal in der Hand gehabt.
Genau, und die sind, also ich finde die auch, also von der Gestaltung sind die einfach wunderschön, weil die meisten Original-Pokerchips, die sind ja immer so sehr verspielt und die haben so ein schlichtes Design, diese Dinger. Ist echt, und daher passen die, finde ich, auch wirklich perfekt zu Brass. Also es tut dem Ganzen optisch auch gar keinen Abbruch, auch wenn eine Münze auch eine schöne Sache ist, so ist es ja nicht. Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Grund, das nächstes Jahr im Sauerland dann nochmal zu spielen.
Ja, das haben wir letztes Mal ja nicht gemacht. Das ist nur nächstes Jahr auf jeden Fall. Gut, gut. Okay, dann hätten wir das Thema Erweiterung relativ schnell abgehandelt. Und es ist ja, glaube ich, auch gut, dass es keine Erweiterung
gibt. Was es noch als Erweiterung gibt, ist eine Neoprenmatte dafür. Ist natürlich must have, ne? Also.
Ja, ja, genau.
Nee.
Das gleiche Problem passt nicht in den Karton.
Ja, nee, das war jetzt. Aber das ist wirklich tatsächlich, also du kannst das eigentlich nur upgraden irgendwie. Ja. Aber es gibt keine Erweiterung.
Was ist ein guter Punkt, den haben wir gerade nicht gesagt. Du hast absolut recht, Dirk. Es ist sehr gut, dass es für dieses Spiel keine Erweiterung gibt. Die würde nur erzwungen wirken, meiner Meinung nach. Also straft mich eines Besseren, also benennt mich gern eines Besseren, aber ich glaube, dass zu diesem Spiel eine Erweiterung nur sehr schwer rauszubringen ist.
Selbst mein Einwurf, die beiden kombinieren zu können, wäre jetzt, das ist so, wie es ist, ist perfekt.
Ja, finde ich.
Mach's nicht kaputt, indem du irgendwas dran rumschraubst.
Und es ist einfach auch mal schön, wenn man sagt, so, das ist es und damit sind wir zufrieden und es gibt eben keine Arbeit.
Man könnte es natürlich hier an, wer ist das, wo die ganzen bösen M-Spiele macht, hier verkaufen und dann einmal das Ganze im Star-Wars-Universum, einmal im Herr-der-Ringe-Universum, einmal in Deutschland spielen lassen.
Genau, das geht ja auch.
Das Ganze ausschlachten.
Dafür ist es dann wahrscheinlich zu komplex. Gut, kommen wir zu Alternativen. Falls ihr jetzt sagt, Brass Birmingham, das reizt mich gar nicht. Industrielle Revolution finde ich langweilig. Ist mir irgendwie doch zu kompliziert, doch zu komplex. Oder ihr habt es schon 1000 Mal rauf runter gespielt und braucht neues Futter. Was ist uns denn da so eingefallen? Spoiler, es ist uns gar nicht so leicht gefallen, was zu finden.
Nee. Also ich habe auch schon gesagt, wenn ich Alternativen wüsste, dann hätte ich sie wahrscheinlich grob. Aber ich habe tatsächlich eine, wo wir drauf gekommen sind, habe ich. Die nenne ich jetzt auch, weil es die einzige, die mir noch einfällt. Und das war tatsächlich Cooper Island.
Ja, das habe ich noch nicht gespielt. Da kann ich gar nichts zu sagen.
Ist halt ein knallhartes Hero, ne?
Ja, das habe ich gehört.
Ja, fühle ich mich wohl.
Ja.
Ja, fühle ich mich wohl.
Dennis, hast du noch was? Oder
vielleicht bei Cooper Island noch ganz kurz dazu. Also bei Cooper Island ist es auch sehr vorausschauend planbar mit einer leichten Unwägbarkeit da drin. Also bei Cooper Island die Plättchen, die man zieht, wobei man auch immer mit denen was anfangen kann. Man zieht jetzt nichts, wo man sagt, okay, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, dann spielt man, glaube ich, das Spiel nicht ganz so richtig. Aber es ist sehr schwer. Genauso schwer fällt es mir auch bei meine Sache, die mir eingefallen ist, Clans of Caledonia. Clans of Caledonia als Beispiel, weil es auch da wichtig ist, die Nachbarschaft zu beachten. Wie kann ich möglichst geschickt an meine Nachbarn heranbauen, um den Effekt, um meine Waren günstiger zu machen, um meine Bauten günstiger zu machen und davon zu profitieren. Und deswegen Clans of Caledonia, auch wenn es ein komplett anderes Spiel ist, aber es hat zumindest diesen Aspekt und es hat auch den nicht vorhandenen Zufall ist auch so ein Ding, was man halt bei Clans of Caledonia mit einbringen kann. Das heißt, das Spiel ist schon sehr gut berechenbar, außer halt meine Mitspielenden, die kann ich halt nicht mitberechnen, aber das ist deswegen, finde ich, kann man das nehmen, wenn man jetzt so ein bisschen auch Marktmechanismus dabei hat, wobei der bei Clans of Caledonia ein bisschen mehr ausgeprägt ist, der ist ein bisschen fluider und ändert sich ein bisschen mehr, auch nach bestimmten Marktmechanismen, die auch sehr klar sind und sehr lesbar sind. Und deswegen kann man so ein bisschen vorplanen auch damit und spielt für mich in die Richtung Brass Birmingham mit rein.
Ja, und dann hatten wir noch, falls jemand in Brass Birmingham doch zu glückslässig sein sollte, mit dem Kartenziehen und auch noch vielleicht noch nicht komplex genug, aber trotzdem gerne ein Euro, was auch von Nachbarschaft profitiert und wo man sich auch ein bisschen gegenseitig ärgern würde ich nicht sagen, aber wo man auf jeden Fall gucken muss, was machen die anderen und wo man dem anderen auch schon ein bisschen was wegschnappen kann, wäre dann Gaia-Projekt, was ja nochmal eine gute Nummer komplexer ist. Und da gibt es halt überhaupt gar kein Glückselement, was man irgendwie zieht. Da ist alles vorplanbar, bis auf die Unwägbarkeiten der Mitspielenden. Vom Spielgefühl her finde ich aber auch das ist, also da ist man einfach auch durch danach. Ne? Also da ist nicht so ein wohliges Gefühl, wenn man Rust gespielt hat. Nach Gaia-Projekt ist man einfach fertig. Weil es auch nochmal länger dauert, finde ich, und auch nochmal einen ganz anderen hier Möglichkeitsraum aufspannt.
Gaia-Projekt kannst du dich nicht so reinfallen lassen wie in Brass. In Brass kannst du dich so reinfallen lassen und so ein bisschen auch mit dem Flow von Brass so ein bisschen mitgehen, finde ich. Und das ist bei Gaia Project nicht der Fall.
Ja, genau. Der Start bei Brass ist schon so ganz wohl. Ich baue mal hier und dann gehe ich da mal rüber, dann habe ich so Kohle und dann geht es so langsam los. Und bei Gaia Project ist es auf jeden Fall von Anfang an relativ hart. Und vom Spielgefühl finde ich, sind die sehr unterschiedlich. Aber ja, das wäre auch so etwas. Und dann als weitere Nennung, wobei ich das noch nie wirklich gespielt habe, ich versuche das gerade mit euch per BGA zu lernen, per Wasserkraft. Da habe ich nur immer gehört, das ist auch ein relativ konfrontatives Spiel für ein Euro-Spiel und es hat ja auch diesen Aspekt, dass wir Dinge teilen. Ne? Das Wasser, was da so durchläuft, das kann ich den anderen abzwacken und es gibt, wir sitzen alle an demselben Staudamm sozusagen. Also sehr mehrere Staudämme, aber im Grunde läuft es alles von oben nach unten durch und je nachdem, wo ich mich da einbaue, wäre das auch etwas, auch sonst glaube ich mechanisch ganz, ganz anders aufgebaut als Brass. Aber auch so vom Setting her relativ ähnlich oder vergleichbar. Ne?
Ja, auch da, ich habe es schon gespielt. Es war mir aber auch sehr lange her. Also ich merke jetzt gerade auch im BGA, dass ich auch sehr viel vergessen habe einfach. Aber es ist trotzdem, ja, es ist sehr hart. Es ist sehr, sehr unverzeihlich. Also wenn ich was falsch mache und der andere nutzt es aus oder die andere nutzt es aus, dann bin ich schon ordentlich hinten dran. Das kann mir bei Brass auch passieren. Also wenn jemand da sehr erfahren ist und mit jemandem sehr Neues spielt und einfach Lust hat zu zeigen, wer hier das beste Wissen über Brass hat, dann kann das eine sehr frustrierende, wie bei fast jedem
Spiel. Genau, auch die haben alle keinen Aufholmechanismus in dem Sinne, diese Spiele.
Genau, ja, aber das ist, ja, also wie du auch schon gesagt hast, also ich habe drüber nachgedacht und ich finde es sau schwer, ein Spiel zu finden, was mir dieses Spielgefühl, wie Brass es gibt, vermittelt. Also es ist halt sehr einzigartig, finde ich.
Aber Das wäre halt jetzt mal ein Aufruf an die Community, wenn euch noch irgendwelche Spiele einfallen, wo ihr sagt, hey, die sind wie Brass, nur Onasch. Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Weil, also gerade ich bin immer auf der Suche nach irgendwas Vergleichbarem und ich mag Spiele dieser Art gerne.
Ja.
Einfach mal in die Comments.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende einer sehr wohligen, schönen Folge mit euch. Und als Outro-Frage haben wir uns gefragt, was für ein Spiel würden wir denn gerne nochmal zum ersten Mal spielen? Simon?
Also da würde ich auf jeden Fall Coffee Traders gerne nochmal spielen wollen, weil allein das erste Mal auf dem Tisch zu sehen in der vollen Breite war halt einfach gigantisch. Weiß nicht, ob ihr es schon mal gespielt habt, aber das ist ja ich habe ja einen 2x2-Meter-Tisch im Keller stehen. Und der war halt zu über der Hälfte voll. Das ist halt schon sehr ausladend und sehr viel Holz dabei, sehr edel verarbeitet. Und es ist halt, ja, also es kommt auch direkt im Ranking bei mir nach Brass Birmingham, weil es einfach ein richtig tolles Spiel ist. Da freue ich mich, dass es tatsächlich demnächst irgendwann auf Deutsch kommt. Ist, glaube ich, sogar schon auf dem Weg nach Deutschland, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ich bin nicht im Bilde.
Und das Ganze dann mal ein bisschen, hoffentlich mal ein bisschen mehr Beachtung kriegt, wie es seither gekriegt hat.
Sehr schön. Dennis, was würdest du gerne noch zum ersten Mal spielen?
Ja, wenn ich noch mal so ganz frei wäre, dann würde ich, glaube ich, Scythe noch mal spielen, weil Scythe für mich noch mal so ein neues Level aufgemacht hat an Spielen. Also davor habe ich Dominion gespielt und habe mich für, ich sag mal, bis zu Kennerspiele interessiert und dann kam Scythe und hat nochmal einen ganz neuen Horizont aufgemacht und wenn ich das nochmal erleben kann, dieses das ist jetzt was Großes, das ist was Komplexes, aber man kann es spielen, man versteht es, wenn man es erklärt bekommt. Und man kann auch sich Chancen erarbeiten, obwohl man keine Ahnung von dem Spiel hat. Ich habe es auf der Messe in Essen 2018 gespielt und das war großartig. Das war einfach großartig in dem Moment, weil es nochmal was komplett anderes war.
Cool. Ich wollte einmal nennen, überhaupt das erste Mal mit Patrick endlich Karak zu spielen. Hätten wir auch Karak in diesem Podcast erwähnt. Aha.
Obwohl Patrick nicht dabei war.
Genau. Genau. Ihr hattet ja gesagt, ja, du bist Twilight Imperium. Nee, ich möchte Twilight Imperium nicht noch das erste Mal spielen, weil dann kriege ich es nämlich nicht von mir selbst erklärt. Und ich, wenn ich es von mir selbst erklärt bekommen würde, vielleicht, aber das war ja nicht der Fall. Das müsste ich mir hart selber arbeiten. Nee, was ich gerne nochmal von beim ersten Mal total toll fand, das habe ich lange nicht gespielt gehabt und wollte es unbedingt probieren. Terraforming Mars. Und dann hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis ich meine Liebe dazu entdeckt habe. Also trotzdem war dieser riesige Kartenstapel und du ziehst so eine Karte und guckst, was denn das cool ist. Was mache ich denn hiermit? Und jetzt ziehst du die nächste, das ist eine ganz andere Karte. Was mache ich denn hiermit? Ja, und dieses Gefühl ist im Grunde geblieben. Aber man kennt natürlich jetzt die Karten und weiß auch, welche Karten da potenziell gut zusammenspielen. Aber trotzdem freut man sich über jede Karte, die man da so sieht. Und das war ein schönes Erlebnis, dieses Entdecken von diesen Sachen. Ja, Simon.
Aber bei Terraforming Mars, da muss ich den Kritikpunkt vom Dennis aufgreifen. Das Regelwerk dazu ist einfach nur brutal. Also ich bin ja eh kein Fan davon, Regelhefte zu lesen.
Ja.
Aber das lag bei mir so lange auf dem Pile of Shame, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich mit diesen Regeln auseinanderzusetzen.
Ja, dann jetzt eben über Brass hier die Mängel aufgezeigt, aber das Regelheft von Terraforming Mars ist einfach unter aller Kanone.
Ja.
Das geht einfach, das ist einfach eine Frechheit, das Regelheft. Das ist
eine Doktorarbeit und kein Regelheft.
Ja, das ist einfach schlimm. Ich meine, da sind viele Sachen, also optisch auch schlimm dann, aber das Regelheft, das ist einfach eine Frechheit, so fertig. Ja. Geht nicht.
Da muss
vor allen Dingen für die Komplexität des Spiels, also da drüber, dass es überhaupt sich die Leute da durchgeboxt haben, grenzt an ein Wunder sozusagen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das kannst du niemandem geben und sagen, hier, pass mal auf, das ist ein geiles Spiel, arbeite dich da mal ein.
Ich muss mich wirklich bei denen bedanken, die zu mir gesagt haben, weißt du was, spiel einfach los, ignoriere dieses scheiß Regelheft erstmal und spiel einfach los, mach einfach das, was auf den Karten steht, weil geht gar nicht. Also das,
Gut, der Rahn zum Schluss. Damit haben wir noch ein gutes Schlusswort gefunden. Einfach mal losspielen. Das ist so.
Ja, einfach mal losspielen.
Das Credo für die kommende Woche.
Hauptsache weg von der Straße.
Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame-Theorie.